Guten Morgen auch von meiner Seite und diejenigen, die ich noch nicht begrüßt habe. Ich werde jetzt nicht den manchmal üblichen Satz sagen, lehnt euch zurück und macht es euch gemütlich und genießt den Gottesdienst. Denn heute gibt es wahrscheinlich nicht so viel zum Zurücklehnen und es sich gemütlich machen. Eigentlich müsste ich sagen, seid achtsam. Und hört gut zu, was heute kommt, denn heute geht's um Fallen und allerlei böse Dinge, die hier in dieser Welt herumschwirren. Und es vorab zu sagen, ich glaube, dass wir hier in der westlichen Welt diese Dimension völlig unterschätzen. Und dass drum manches so läuft, wie es läuft. Und wir es aber nicht checken, weshalb es so läuft, wie es läuft. Diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung, von Martin Luther so übersetzt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, finde ich eine so krasse Bitte. Das habe ich in der Vorbereitung gemerkt, dass ich irgendwie völlig aufgelöst war manchmal. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was für eine Bitte. Im Vaterunser kommt auf einmal eine dritte Macht ins Spiel. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Und es ist in der ganzen Bibel so. Am Anfang ist Gott, der Mensch und ab Genesis 3 kommt eine dritte Macht ins Spiel. Die alte Schlange, der Teufel, der Diabolos, der Satanas, wie immer man ihn nennen will. Schon ab dem dritten Kapitel. Eine dritte Macht. Und es ist hochspannend, dass das Vaterunser das auch aufgreift und nicht verschweigt. Und das Ende des Bösen, des personifizierten Bösen, finden wir dann im letzten Buch der Bibel. Und dazwischen ist Kampfgeschehen. John Wimber hat mal gesagt, wir laden die Leute ein zu einem Leben mit Jesus und wir laden sie ein wie auf einen Luxusliner. Und dann sind sie drauf und nach 4 Wochen merken sie, das ist kein MS Deutschland Luxusliner, sondern das ist ein Kriegsschiff, auf dem wir uns befinden. Und so ungefähr ist das. Wir beten das so schön, unser Papa im Himmel, dürfen wir durch Jesus sagen. Geheiligt werde dein Name, du sollst im Mittelpunkt stehen. Dein gutes Reich des Friedens soll kommen und dein Wille, der so gut ist für uns Menschen, soll geschehen. Und dann gib uns das, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Schuld. Und dort wird es dann, letzte Predigt, ein bisschen holprig. So wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, auf einmal sind wir auch gefordert. Und dann kommt und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt kommen meine Zeichenkünste. Das haben wir besprochen, Daniel und ich, dass wir das jedes Mal wiederholen. Also, ich habe es letztes Mal gesagt, ich erkläre, was ich zeichne, dass ihr es erkennen könnt. Ein Mensch, noch ein Mensch, noch ein Mensch. Hier oben Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt sollen wir beten, der Einzelne und wir als Gemeinschaft, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und es geht um Gott, wir kreisen um Gott, unser tägliches Brot gib uns heute, gib du uns heute und vergib du uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern untereinander. Und jetzt kommt die Bitte, eine dritte Macht kommt ins Spiel und führe uns nicht in Versuchung. Lass uns nicht das Falsche umkreisen, hier dargestellt im Petruskreuz. Das Petruskreuz ist das auf den Kopf gestellte Kreuz. So wird das Böse unter anderem im Christentum auch dargestellt. Petrus hat gesagt, ich bin es nicht wert, wie mein Herr gekreuzigt zu werden. Und die Überlieferung sagt, dass er sich hat auf dem Kopf gestellt, kreuzigen lassen. Und das ist ein Zeichen des Bösen. So gehen Menschen mit Menschen um, wenn sie vom Bösen gesteuert sind. Sie kreuzigen sie. Und sie sind sogar bereit, sie so zu kreuzigen, dass sie über Kopf gekreuzigt werden. Eine Ausgeburt von Qualen und Hässlichkeit, man nicht ausmalen kann. Und jetzt sollen wir beten, bewahr uns vor dem Bösen. Bewahre uns vor dem Bösen. Wir verbinden Versuchung mit dieser wunderschönen Milka-Werbung. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. In meiner Predigt über Vergib uns unsere Schuld habe ich ein paar Bilder gezeigt über Modesünden. Und so verbinden wir Versuchung mit so etwas Harmlosem. Das ist wohl eine der eindrücklichsten Werbungen, die es je gegeben hat. Milka, die zarteste Versuchung. Also Versuchung hat nichts mit dem Teufel zu tun und seinen Helfershelfern, sondern mit dieser lila Kuh. So ein leichtes Hirngespinst. Es gibt keine lila Kühe, ich habe noch keine gesehen. Andreas schüttelt auch den Kopf, der hat ein paar Dutzend Kühe, sagt, gibt's nicht. Und so verbinden wir mit Versuchung so was Harmloses, ein bisschen Milka-Schokolade essen. Ist doch nicht so schlimm. Vielleicht tut es der Figur nicht so gut, aber das ist dann eine Figursünde und das ist nicht so schlimm. Führe uns nicht in Versuchung. Unterschiedliche Übersetzungen, ich muss ein paar Worte dazu sagen. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, so übersetzt die Hoffnung für alle. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Ist anders, als wenn man übersetzt, führe uns nicht in Versuchung. Die gute Nachricht übersetzt, lass uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Man könnte hinzufügen, in der Versuchung. Lass uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Und Papst Franziskus, und ich meine zu Recht, er sagt, dass die Übersetzung und führe uns nicht in Versuchung eine schlechte Übersetzung ist. Manche haben die Diskussion vielleicht mitbekommen, die er diesbezüglich losgetreten ist. Lass mich nicht in Versuchung geraten, sagt er, wäre die bessere Übersetzung, so wie die Hoffnung für alle. Und diese Formulierung, wie wir es formulieren, hat mit unserem Gottesbild zu tun. Jemand hat schon gesagt heute Morgen, ich bin mal gespannt, wieso Gott uns in Versuchung führt. Das hat mit unserem Gottesbild zu tun. Unser ganzes Beten verrät unser Gottesbild. So wie wir beten, wie wir mit Gott reden, verrät unser Gottesbild. Manche informieren Gott detailliert über ihr Befinden oder wie er bei der Operation dabei sein soll. Manchmal denke ich, weiß er es nicht? Müssen wir ihm das sagen, dass hier unter meiner Fingernagel irgendwo ein kleiner Eiterherd ist und wie man den mit dieser Salbe. Oder muss ich 100-mal selbe sagen, weil er ein schwerhöriger Opa ist? Und das hat mit unserem Gottesbild zu tun. Traue ich Gott zu, dass er mich so hinterhältig in die Versuchung führt, dass ich auf die Schnauze fliege? Ist das mein Gottesbild? Das ist also nicht nur harmlos ein bisschen Übersetzung, Makulatur. Ein großer Unterschied, ob ich sage, Gott, führe mich bitte nicht aktiv in die Versuchung. Oder ob ich sage, hier wie die Hoffnung für alle, lass uns nicht in Versuchung geraten. Lass es nicht zu, bitte lass es nicht zu, dass ich in die Gefahr komme. Bitte lass es nicht zu. Bewahr mich davor. Die Übersetzung als solche ist nicht so einfach. Man kann so und so übersetzen. Aber das gesamtbiblische Zeugnis, das gibt an dem Punkt Aufschluss. Ich muss ein paar Dinge zum Thema Versuchung ausführen, dass wir es einigermaßen verstehen können. Versuchung ist das Wort Peirasmos, ein griechisches Wort. Und dieses Wort wird im Zusammenhang mit Menschen gebraucht, im Zusammenhang mit Gott und im Zusammenhang mit dem Teufel. Sowohl der Mensch kann versuchen, andere, er kann Gott versuchen, der Teufel kann versuchen und Gott kann versuchen. Wenn Gott versucht, dann, das kann man so sagen, geht's nie darum, dass er uns einen Stolperstein in den Weg legt, dass wir auf die Schnauze fliegen. Wenn Gott versucht, dann will er uns prüfen, auf die Probe stellen. So lesen wir ganz einfach schon ziemlich früh in der Bibel, im ersten Buch Mose. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Gott, so heißt es dort, versuchte den Abraham. Das heißt, er hat ihn geprüft, auf die Probe gestellt. Und die Geschichte ist ziemlich heftig, denn er sollte seinen Sohn auf dem Berg opfern. Das war die Prüfung. Wenn im Zusammenhang mit Gott Versuchung steht, geht es darum, dass Gott uns reifen lassen will. Er will nicht, dass wir zu Fall kommen, sondern er will uns reifen lassen und er will auch uns zeigen, wie tragfähig der Glaube ist. Er will uns sagen, Thomas, schau her. Es sind schwierige Dinge, aber schau her, der Glaube trägt durch in diesen schwierigen Lebensphasen, wie nichts anderes. Du darfst die Erfahrung machen. Halt an mir fest, geh mit mir und du wirst die Erfahrung machen. Einige wissen es, die meisten, dass unsere Tochter mit 17 verunglückt ist. Das war keine Versuchung von Gott. So etwas tut Gott nicht. Aber ich durfte erfahren und wir wie der Glaube durchträgt. Der Glaubende soll durch diese Prüfung, und das scheint mir wichtig zu sein, gestärkt und gedemütigt werden. Gestärkt und gedemütigt. Nicht wir gehen als die Helden aus der Versuchung hervor. Nicht wir sind die Helden. Aber wir sind gestärkt, aber gleichzeitig demütig, dass wir uns nicht über andere erheben und sagen, wenn ihr so glauben würdet wie ich, dann ging es euch auch besser. Sondern ich weiß, der Glaube hing am seidenen Faden. Und Gott war es. Gott allein, der durchgetragen hat. Auf diesem Weg entstehen verwundete Heiler. Menschen mit Lebenswunden, die geheilt sind, die anderen in Barmherzigkeit helfen können. Und von denen gibt es leider nicht allzu viele. Wenn Gott versucht, dann nicht, dass wir stolpern und nicht, dass wir scheitern, sondern dass unser Glaube gestärkt wird. Wenn der Satan versucht, dann hat das eine völlig andere Dimension, genau entgegengesetzt. Denn der Satan will uns weg von Gott auf seine Seite ziehen. Er will Chaos anrichten, zerstören, durcheinanderwerfen, verwirren, das Gute, die ganze Erde, das Gute auf den Kopf stellen. Es geht um viel mehr als um Milchkanaschen. Es geht letztendlich in aller Schärfe darum, ewiges Heil oder ewige Trennung von Gott. Das ist das Ziel, das der Teufel verfolgt. Peirasmos meint auch gezielt, ganz gezielt, mit einer ganz speziellen Absicht etwas tun. Also nicht mal schauen, wie es wird, sondern ganz gezielt. Wenn der Teufel versucht, hat er ein Ziel. Und das Ziel ist, er will mich wegbringen von Gott. Und er will mich wegbringen und ins ewige Verderben stürzen. Dieses Ziel verfolgt er radikal und konsequent. Gott will mich stärken, der Teufel will mich wegziehen. Dann finden wir das im Matthäusevangelium. Da trat der Versucher an Jesus heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Und in der letzten Versuchung sagt er, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, dann will ich dir alle Reiche der Erde geben. Er will ihn abbringen von dem Auftrag, den Gott Jesus gegeben hat. Und er lockt ihn und er verspricht ihm alles. Das ist die letztendliche Schärfe und Härte der Versuchung, wenn der Teufel versucht. Und dann gibt es eine Art der Versuchung vom Menschen selbst verursacht. Jakobus sagt, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Niemand kann das sagen. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemandem zum Bösen. Es ist vielmehr unsere eigene selbstsüchtigen oder unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Krass. Jetzt sagt Jakobus, Gott versucht überhaupt nicht. Ihr seid selber schuld. Das ist euer Problem. Das seid ihr selber. Ja, was stimmt jetzt? Dem müssen wir uns stellen, dass sowohl Gott uns auf die Probe stellt, der Satan versucht uns von Gott wegzuziehen, in aller Klarheit, und wir selber haben auch einen Anteil an dem Ganzen. Die Bedeutung hängt von demjenigen ab, der versucht. Wenn Gott versucht, im Zusammenhang mit Gott, kommt in der Bibel übrigens öfters vor, und der Herr versuchte sein Volk in der Wüste. Er wollte es auf die Probe stellen, prüfen. Wenn Gott versucht, will er stärken. Und der Teufel versucht, uns von Gott wegziehen. Vor ein paar Wochen hat Gott mich versucht, auf die Probe gestellt, am 3.2. hier. Die Probe war, ein Lied zu singen. Vielleicht erinnern sich manche. Das ist eine Prüfung für mich. Im Vorfeld habe ich dieses Lied während der Predigtvorbereitung immer wieder gesungen. Immer wieder. Ich liebe dich, Herr. Nein, es war das andere vom Vater. Und ich habe dieses Lied immer wieder gesungen. Und dann kam der Gedanke und Gott sagt, Thomas, sing das Lied im Gottesdienst vor. Und ich sage, nein, danke, vergiss es. Das werde ich sicher nicht tun. Und es kam zum Kampf zwischen ihm und mir. Ich habe gesagt, ich mach's nicht. Am Sonntagmorgen war noch für mich klar, ich mach's nicht. Und dann liest Regina unsere gemeinsame Losung und dann liest sie dieses Schriftwort. Du aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihren Augen in Schrecken. Am Sonntagmorgen. Und das erste stille Gebet war, Herr, ich werde singen. Ich tue es. Es war krass. War heftig. Ich will damit sagen, Gott will uns nicht fertig machen. Er versucht es und er hat immer wieder gesagt, Thomas, sing das Lied, ich will's. Vater, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Sing's als öffentliches Bekenntnis mit der Gefahr, dass du dich blamierst. Bitte tu's für mich. Ich habe gesagt, vielen Dank. Aber Gott ist so gut, dass er gewusst hat, am Sonntagmorgen um 8.45 Uhr wird deine Frau dir den Weg weisen. Da hat Gott geprüft. Und er hat mich geprüft. Wenn die einzelnen eigenen Dünnstellen zum Tragen kommen, das habe ich auch erlebt. Wir waren letztes Jahr in Dinklage im Kloster zum Schweigen. Und in diesem Schweigen habe ich einen Impuls bekommen, nämlich an die Björn Steiger Stiftung einen schönen Geldbetrag zu spenden. Und wenn man so im Schweigen ist, jawohl, emotional voll dabei, das mache ich. Dieses Jahr, ein Jahr später, gingen wir wieder ins Schweigen nach Dinklage. Und dann habe ich mir einen halben Tag Zeit genommen, um noch in mich zu gehen und zu hören, ob es noch ein paar Dinge zu erledigen gibt. Und siehe da, da steigt auf der Betrag für die Björn Steiger Stiftung. Thomas, das hast du nicht erledigt. Und da bin ich in mich gegangen und habe gemerkt, da kommt die alte Schlange Geiz zum Ausdruck. So, das drücke ich immer wieder weg, so lang, bis es weg ist. Meine Versuchung in dem Fall war, dass ich zu geizig war. Es hat weder mit dem Teufel noch irgendwas zu tun, sondern mit mir selber. Der dritte Bereich, wenn der Teufel versucht, dann will er uns von Gott wegbringen. Ich war vor einiger Zeit im Kloster und war beim Beten und dann schießt mir ein Gedanke in den Kopf. Dann sage ich lieber nicht, denn das Bild wird euch begleiten die nächsten 50 Jahre. Es war so ein massives Bild, so massiv und so bös und so übel. Und es hat mich regelrecht gepackt. Und ich habe gedacht, wenn ich dem jetzt nachgebe, dann passiert irgendwas. So massiv. Und ich konnte nur eins tun, eine Stunde lang in meinem Zimmer hin und her gehen und immer wieder das Gleiche sagen. Glaubensbekenntnis beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus. Und das Bild hat in meinem Hirn gepocht. Also man kann das in der Regel unterscheiden. Wichtig sind die drei Unterscheidungen deshalb, wenn es darum geht, wie wir es bekämpfen. Und da kann ich heute nicht allzu viel dazu sagen aus Zeitgründen, sonst könnte man sagen, ist es egal. Aber es ist wichtig, dass wir unterscheiden lernen. Kommt die Versuchung von mir, dann will sie mir zeigen, wo bei mir Defizite und Dünnstellen sind. Und dann muss ich das anschauen. Kommt sie vom Teufel, muss ich sie wegjagen. Kommt sie von Gott, muss ich mich hingeben. Das sind Unterschiede. Und wir arbeiten hier als Christen oft sehr schludrig. Da gibt's ein Verfahren und da quetschen wir alles durch. Jeder Gedanke, der schwierig ist, ist vom Teufel und den schicke ich weg. Und ich werde nie ein reifer Mensch werden. Ich bleibe immer ein Baby. Du musst nur beten, du musst nur das tun, musst nur Bibel lesen. Stimmt alles nicht. Ich muss lernen zu unterscheiden. Wenn es um Versuchung geht, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Bibel ist da klar. Gott stellt auf die Probe, wir werden von uns selber auf die Probe gestellt, versucht und vom Teufel. Aber in allem dem merken wir werden mit dem allem alleine nicht fertig. Deshalb braucht es diese doppelte Bitte. Bewahre uns oder lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, ist die erste Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Bewahre uns davor, dir untreu zu werden in der Versuchung und erlöse uns. Es sind zwei Bitten in dieser einen Bitte drin. Ich weiß nicht, wann, als ich selber mich vorbereitet habe, und mir die Frage gestellt habe, wann habe ich das letzte Mal das gebetet, bin ich erschrocken. Bewusst beten, Herr, bitte, bewahre mich in der Versuchung. Noch besser, lasse es nicht zu, dass ich in Versuchung geführt werde und erlöse mich von dem Bösen. In dieser Bitte hat Jesus wohl die eigene Versuchung im Blick. Jesus wurde versucht. Und er hat bei dieser Bitte sicher die eigene Versuchung im Blick. Versuchung, und dort war die Versuchung eindeutig, hoppla, das war nicht gedacht. Dort war die Versuchung eindeutig die Versuchung durch den Bösen. Der Teufel kam und hat ihn versucht. In der Bitte Jesu geht's darum. Und deshalb auch hier, ziemlich sicher geht es darum, dass Jesus sagt, seid achtsam und bittet darum, dass ihr in der Versuchung nicht Gott untreu werdet. Die Versuchung wird kommen, euer eigener oder der Teufel. Bittet darum, dass ihr nicht untreu werdet in der Versuchung. Und von daher hat der Papst eigentlich, muss man so sagen, vom gesamtbiblischen Zeugnis recht. Versuchung durch den Bösen. Der Böse. Das ist hier ein Wort, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt verschiedene Worte im Griechischen für den Teufel und für das Böse. Hier steht ein Wort, das heißt Poneros und meint übel, boshaft, richtig boshaft, mit Schmerzen verbunden. Teufel wird als der Böse bezeichnet, der Böse genannt, weil er der Urheber allen Bösens ist. Ein ganz hundsgemeiner, übler, böser Geselle, der andere nur quälen will. Das muss man in dieser Deutlichkeit und Härte sagen. Alles andere ist Schönrederei. Der hat Freude daran. Wenn Ehen zerbrechen, wenn Menschen Menschen ermorden, der hat Freude daran. Wenn Menschen jämmerlich verrecken, der hat Freude daran. Kann man sich vielleicht nur bedingt vorstellen. Aber das ist so. Das Wort ist ein ganz ekliges, heftiges, böses Wort. Und dann sagt Jesus, bewahre uns, erlöse uns von dem Bösen. Mir ist dieses Bild in den Sinn gekommen. Ein Fuchs, der in eine Fuchsfalle gerät, da rumschnüffelt auf dem Boden und jämmerlich verreckt. So, das kann man ein bisschen mit was ganz Böses, was ganz Übles, was ganz Ekliges, was diesem Fuchs widerfährt. Und so ähnlich kann es für uns sein. Wenn Jesus sagt, führe uns nicht in Versuchung, dann meint er, bewahre uns und erlöse uns. Es gibt noch andere Begriffe für den Teufel. Satanas, das ist der Widersacher, der große Gegenspieler, der Chef aller Dämonen, ist auch so ein Begriff, der verführt und in die Pfanne haut. Und dann den Diabolos, den Teufel, den Durcheinanderwerfer, der Teufel, der wirft Dinge zwischeneinander. Der wirft zwischen Martina und mich etwas dazwischen. Ein Gerücht. Die Bea streut ein Gerücht und sagt, Martina, hast du gehört, was der Thomas scheinbar über dich gesagt hat? Und schon steht etwas zwischen uns zwei. Und so harmlos beginnt's. So harmlos. Und eine ganz üble Sache entsteht daraus. Die Martina beginnt nämlich Gerüchte über mich zu streuen. Die weiß viel über mich, die hat mit mir zusammengearbeitet. Und das bekomme ich raus und dann beginne ich Gerüchte über sie zu streuen. Und sag mal ihrem Mann, was er da für eine Frau hat. Das sind ja nur Andeutungen, die ich mache. Wenn du wüsstest, wie es in der ihrem Vorleben, wo ich sie noch gekannt habe, ich sage lieber nicht mehr. Das ist der Satanas. Und das geschieht leider auch in Gemeinden. Solche Gerüchte gestreut werden. Zwischen die Leute wird was reingeworfen. Ja. Das ist ganz Böses. Und es kommt sogar noch gut und sorgsam daher. Diese ganze Dimension hat mich in der Vorbereitung enorm betroffen gemacht, muss ich sagen. Sehr betroffen gemacht, weil ich mit Leuten zu tun habe, die sind regelrecht in diese Falle geraten, muss man so sagen. Und ich musste letzte Woche zwei Leuten schreiben, ich weiß nicht mehr, ich habe keinen Rat mehr. Das ist so schräg und so bös und so übel, was da läuft. Ich würde meinen selber verschuldet, gespielt mit dem Feuer. Geliebäugelt mit etwas, das Auge auf etwas geworfen. So beginnt ja die Versuchung im ersten Buch Mose. Die Frau sah die Frucht an. Sie hat sie angesehen, geliebäugelt. Sprüche 5. Liebäugelt nicht mit der anderen Frau. Die Küsse der fremden Frau sind süß wie Honig. Und wenn du sie gekostet hast, sind sie, ihr lieben Männer, diesen Vers muss man kennen. Und wenn du sie gekostet hast, sind sie bitter wie Galle. Genau das Verfahren des Teufels. Er lockt und dann küsst man und dann geht der Schlamassel auf Reisen. Und so bös und so übel. Ist voll krass. Ich kann das nur in dieser Deutlichkeit, muss ich sagen, weil ich diese Woche mich mit dem beschäftigt habe und mit einigen Leuten geredet habe, die in solche Fallen geraten sind. Und ich habe gedacht, wow, wir sind ganz schön verharmlost, wenn wir darüber reden. Darüber habe ich in dieser Schärfe noch nie gepredigt. Weil jetzt kommen zwei Dinge zusammen, die Erfahrung und die biblische Wahrheit. Es hat mich unglaublich betroffen gemacht. Und alles beginnt im Kleinen. Alles beginnt im Kleinen mit einem Gedanken säen und einem Gedanken nähren. Um die Fuchsfalle herumschleichen. Oder Marderfalle. Man schleicht herum, man schaut hinein und tatsächlich entdeckt man in der Mitte, da ist ja etwas. Das war Gott, der hat die Falle jetzt zugemacht. Jetzt muss ich sie neu stellen. Bevor ich drin war. Das ist höhere Kunst, die Falle zu stellen, habe ich gemerkt. Aber ich kriege es inzwischen hin. So. Man schleicht um die Falle herum, liebäugelt mit dem, was da drin ist. Und irgendwann vergisst man die Gefahr. Und irgendwann geht man in die Mitte und das Ding ist zu. Gibt es nichts mehr zu entrinnen. Ich glaube, so geht es oft mit der Versuchung. Man schleicht, man liebäugelt, man schaut, man macht. Zack, macht's. Und dann ist es zu spät. Point of no return ist erreicht. Und bei den Christen im Westen, ich sage es mal so, habe ich den Eindruck, die sind die Falle reingegangen, haben geliebäugelt, die Falle ist zugeschnappt, die merken es nicht mal. Die richten sich in dieser Falle bequem ein. Sagen, jetzt kann ich die Eier essen und anschließend den Speck, der noch drin ist. Die haben nicht realisiert, dass sie in die Falle gegangen sind. Das ist das Laue an den Christen von Laodicea, die haben es nicht gemerkt. Eine Krass. Der Teufel ist ein absolut bösartiges und zerstörerisches Wesen und wer sich im Kleinen auf ihn einlässt, der kommt bald nicht mehr heraus aus den Klauen. Es ist so, ob uns das passt oder nicht. Das üble Gerede über die Geschwister führt zu Gemeindespaltungen irgendwann. So beginnt's. Die Sparsamkeit des guten Schwaben führt zu Geiz und Habgier. Die Freude am schönen Körper des anderen führt zu Stalkerei und Internetpornografie. Die tollen Erfahrungen, Erfolge im Weltlichen und im Geistlichen führen zu Stolz und Überheblichkeit. Lerne ich leider auch in Gemeinden kennen. Man erhebt sich über die anderen, weil man von Gott eine Erfahrung geschenkt bekommen hat. Und sagt, ach, ihr armen Würstchen, wenn ihr doch solche Erfahrungen machen würdet wie ich. Da kann man zu mir sagen, ach Thomas, du bist doch nur ein armer, verkopfter Theologe. Vom wirklich Geistlichen hast du keine Ahnung. Sagt man mir ganz mitleidig. Muss ich sagen, okay, vielen Dank für die Ohrfeige und Bud Spencer obendrauf. Man merkt nicht, welchen Schaden man anrichtet mit dem Guten, das man erfahren hat. Im Westen werden die Christen geprüft, meistens in ihrer Lauheit, in ihrer Laschheit. Die geistlichen Übungen und Disziplinen sind kein Thema mehr. In der alten Kirche gibt es 4 geistliche Übungen. Das ist das Gebet, Oratio, Meditatio, die Schriftlesung, Tentatio, die Versuchung und Communio, die Gemeinschaft. Wenn ihr Literatur lest, neuere Literatur zum geistlichen Leben, ist das Wohlfühlliteratur und ihr werdet kein Buch mehr finden, das sich mit der Versuchung auseinandersetzt, in dieser Schärfe. Da muss man schon Bonhoeffer lesen. Er hat ein kleines Büchlein, oder Rudolf Bohren, Theologen im Zweiten Weltkrieg. Die haben sich mit dem noch auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass es in der westlichen Christenheit so aussieht, weil wir dieser Versuchung in diesem Harmlosen auf den Leim gehen und nachher gefangen sind. Das ist mein Eindruck, nicht nur meiner, der wird allgemein gesagt. Die gute Nachricht, die kommt am Schluss, die gute Nachricht, die gute Nachricht, die gute Nachricht. Bei der ersten Versuchung in Genesis 3 kam der Mensch zu Fall. Bei der zweiten Versuchung in Matthäus 4 wurde der neue Mensch, nämlich Jesus, versucht. Und das Ergebnis? Kein Ergebnis, unentschieden. Das Ergebnis? Der Teufel kam zu Fall. Hallo? Das ist gute Nachricht. Bei der ersten Versuchung kam der Mensch zu Fall, bei der zweiten der Teufel. Jesus hat den Teufel gestürzt, besiegt in der Versuchung in der Wüste. Die alte Schlange ist besiegt. Wir können neu leben. Und deshalb können wir auch beten und erlöse uns, befreie uns, reiß uns heraus aus dieser Falle. Niemand anders kann diese Falle öffnen als Jesus selber. Und er macht sie auf und sagt, ich mache sie weit auf. So. Nicht so ungeschickt wie ich, aber er macht sie auf. Denn die Falle kann man nur von außen öffnen. Das ist die gute Nachricht. Das hat eine Tragweite. Die Versuchung Jesu in der Wüste hat eine Tragweite. Nicht erst am Kreuz, sondern in der Wüste hat der Menschensohn den Teufel besiegt. Und hat gesagt, es geht anders. Ich muss diesen Machenschaften nicht zum Opfer fallen. Ich muss nicht mit Machtmitteln die Welt regieren. Ich muss nicht der angesehene Brot-Messias sein. Das muss ich alles nicht. Ich gehe treu meinen Weg mit Gott und wenn er ans Kreuz führt. Denn darin liegt der Sieg. Und das hat Jesus für uns getan und durchgestanden. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Müsste man noch ein paar mehr Worte dazu sagen, aber die Zeit fehlt. Wir lesen, denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das hat er getan. Die Werke des Teufels zerstört. Wir müssen keine Angst mehr haben, aber er wütet noch. Es ist ungefähr im Bild gesprochen so, stellt euch vor, der FC Bayern München spielt in der Allianz Arena gegen den FC Freiburg, 88. Minute, 6-0 sind die Bayern im Rückstand. Und jetzt träumen die immer noch vom Sieg. Nachspielzeit, eine Minute. Das heißt, in 3 Minuten 6 Tore. Und die hauen drauf und wüten und spinnen. Da gibt's noch einen Platzverweis vom guten Thomas Müller. Manuel Neuer rennt mit vor und sie kassieren 7. Tor und 8. Tor. So muss man sich das vorstellen. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist verloren. Bayern hat verloren. Sie könnten nur noch aufrechte Verlierer sein. Gedemütigte Verlierer. Dankbare Verlierer. Nämlich dem FC Freiburg den Sieg gönnen. Könnten sie. Aber nein, sie hauen nochmals drauf. Und so ist es ungefähr, so sagt die Bibel, vom Teufel, der vom Himmel auf die Erde gestürzt wurde. Und da kann er bis zur Wiederkunft Jesu noch sein Unwesen treiben. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist so. Der wütet noch. Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht und sucht, wen er verschlingen kann. Der will noch Menschen wegzerren von Gott und in sein diabolisches, zerstörerisches Reich bringen. Das will er. Und wenn er keine Chance mehr hat, so wie der FC Bayern, auch wenn es manche nicht glauben, aber es ist so. 6-0 in der 88. Minute ist einfach vorbei. Ende. Von unserer Seite braucht es eine Grundsatzentscheidung. Eine Grundsatzentscheidung heißt, Jesus, ich nehme das an, was du mir geschenkt hast. Die Vergebung, den Sieg am Kreuz, die Erlösung, den Sieg über das Böse, das Leben und Werk Jesu ist viel mehr als Sündenvergebung, viel, viel mehr. Ich nehme in Anspruch, dass du die Ketten gesprengt hast. Ich nehme in Anspruch, dass ich mit dir in der Versuchung bewahrt werde. Und ich nehme in Anspruch, dass wenn es mich auf die Schnauze haut, dass du die Falle öffnest. Das nehme ich in Anspruch. Zweiter Versuch. Ich nehme es in Anspruch, dass du die Falle öffnen wirst. Ich nehme sie in Anspruch. Und er wird sie öffnen. Lasst euch das bitte nicht einreden, wenn ihr gefallen seid, dass ihr denkt, ihr könnt nicht mehr zurück. Das ist der größte Quatsch. Wenn die Falle geraten ist und sagt, erlöse mich, deshalb steht es ja hier, befreie mich, ist ein ganz starkes Wort, reiß mich heraus aus dieser Falle, spreng die Falle, spreng die Ketten, du kannst es. Deshalb heißt es ja, erlöse mich, reiß mich heraus aus diesem Schlamassel. Und er wird es tun. Das ist sicher. Er wird es tun. Und der Teufel ist nämlich so hinterlistig, der lockt uns und sagt, Thomas, nicht so schlimm. Das gibt's mal halb so schlimm, das mit den 500 Euro. Was soll's? Lass es und lass das und dort 1000. Du darfst auch ein bisschen geizig sein. Und dann nachher, wenn ich's bin, sagt er, du Versager, du Flasche, du Gurke. Gott lehnt dich ab. Ende. Ein ganz übles Spiel. Wenn wir in der Falle sitzen, dann sagt er, du hast nicht besser verdient. Du bist nämlich ein ganz übler Geselle. Geizig bist du. Schaust den Frauen nach. Jetzt hast du den Schlamassel. Und dann überhören wir, dass Jesus sagt, betet, erlöse uns, befreie uns, reiß uns heraus aus dem Bösen, denn er wird es tun. Ich finde das so eine genial gute Nachricht. Und Jakobus sagt ganz einfach, unterstellt euch Gott, widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Unterstellt euch Gott, geht nahe zu Gott, mitten im Elend, mitten in der Hitze und mitten im Schmelzofen des Leides, geht ganz nahe zu Gott. In der Trauerphase nach dem Tod unserer Tochter war ich so nahe bei Gott wie sonst nie. Ganz nahe, immer nahe bei ihm. Verzweifelt, geweint, geklagt. Aber bei ihm. Naht euch Gott, sagt Jakobus. Haltet euch an ihm fest. Denn Jesus ist für eure Sünden gestorben. Ihr könnt immer wieder zurückkommen. Naht euch Gott, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, sagt Nein zu seinen Machenschaften, dann muss er von euch fliehen. Dann sagt er weiter, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sündern, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen, ihr Wankelmütigen. Die Versuchung dient dazu, ganz zu Gott zu gehen. Wie man geistlich kämpfen lernt, hat viele Facetten. Der nächste Tiefgänger beginnt und wer da ein bisschen tiefer eintauchen will, sei dazu eingeladen. Der letzte Freitag im April beginnt der Tiefgänger und dort beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Ich nenne nur die Stichworte beten, beim Vater bleiben, es steht geschrieben, die Schrift kennen, wehret den Anfängen, fangt die kleinen Füchse, bevor sie den Weinberg verderben, sagt der Weisheitslehrer, liebäugelt nicht mit irgendwelchen Dingen. Und dann ehrlich sein, vor Gott und den Mitmenschen, ehrlich sein. Bleibt auf dem Weg. Paulus sagt, Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Wie oft habe ich diesen Vers gebetet in meinem Leben? Gott, du bist treu und du lässt nicht zu, dass ich über mein Vermögen versucht werde. Und das weiß ich. Du bist treu und du lässt nicht zu, dass ich über mein Vermögen versucht werde. Was für ein Trost. Da draußen ist das Labyrinth. Ihr seht's, wenn ihr rausgeht. Und das Labyrinth will uns sagen, bitte bleibt auf dem Weg. Kürzt nicht ab durch die Marderfalle. Das kommt nicht gut. Bleibt auf dem Weg. Und es ist interessant, man läuft ja so und denkt, wenn ich jetzt hier rübergehe und dann noch hier, bin ich viel schneller am Ziel. Sondern bleibt auf dem Weg. Und während ihr auf dem Weg bleibt, betet, Vater, bewahre mich in der Versuchung. Bewahre mich jetzt darin, dass ich geizig sein will, indem ich großzügig bin. Bewahre mich davor, dass ich geizig bin. Und bewahre mich davor, dass ich abkürze. Und, und. Und so laufen wir das Labyrinth. Und dann kommt das große Finale in unserem Leben und das große Finale im Labyrinth. Glücklich ist, sagt Jakobus, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Und ihr seht hier den jungen Mann. Ich hoffe für sein Leben, dass er am Ende seines Lebensweges die Arme hebt und sagt, ich bin am Ziel bei Gott angekommen. Und wenn ihr zu zweit oder dritt den Weg geht, dann soll der, der dort ist und am Stein in der Mitte wartet, soll euch willkommen heißen und sagen, willkommen Martina, bei Gott, du hast den Weg geschafft, du bist treu geblieben, alle Versuchungen bestanden, das Leben geht weiter in der vollen Blüte. Herzlich, herzlich willkommen. Dann macht das dort. Dass man etwas spürt und sieht und erlebt. Gott will jeden von euch dort begrüßen. Bewahre uns in der Zeit der Versuchung. Bewahre uns davor, dass wir dir untreu werden. Führe uns nicht in Versuchung. Man könnte übersetzen, führe uns nicht in Versuchung, dass wir untreu werden in der Versuchung. Aber bewahre uns, denn Gott versucht nicht zum Bösen. Davon bin ich überzeugt, Gott ist gut. Aber er lässt die Versuchung zu. Und er lässt dem Teufel manchmal Spielraum für uns, dass wir um die Falle schleichen können und hineingehen. Aber dann betet und jetzt erlöse uns, reiß uns raus. Jetzt tun wir noch eins. Wie man den Teufel auch besiegt. Ein Kampfmittel. Und Martin Luther schreibt es so, ich liebe die Musik, sagt er, ich liebe die Musik und es gefallen mir die Schwärmer nicht, die sie verdammen. Und die Schwärmer waren die Täufer damals. Hallo? Ich liebe die Musik, sagt er, und es gefallen mir die Schwärmer nicht, die sie verdammen. Weil sie ein Geschenk Gottes und nicht der Menschen ist, weil sie die Seelen fröhlich macht. Und jetzt kommt's, weil sie den Teufel verjagt. Hallo? Wenn wir singen und Lobpreis machen und Musik machen, dann geschieht das alles und wir verjagen unter anderem den Teufel. Hadassah. Wir verjagen den Teufel. Weil sie unschuldige Freude weckt. Darüber vergehen all die negativen Dinge, nämlich Zorneswandlungen, Begierden, Hochmut. Und jetzt kommt die gute Rangordnung. Ich gebe der Musik den ersten Platz nach der Theologie. Nur damit das klar ist. Und geht's noch ein bisschen weiter. So, was machen wir jetzt? Fröhlich Gott singen. Denn Gott ist mit uns. Und sein Sieg. Aber wir werden achtsam sein und nicht in die Falle gehen. Der Herr segne euch ganz reich auf diesem herausfordernden, inspirierenden und nie langweilig werdenden Lebensweg.